Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Es ist Oktober 1914. Kafka muss mit zwei Katastrophen kämpfen. Die eine ist weltpolitisch, der Erste Weltkrieg. Die andere ist privat. Die Auflösung seiner Verlobung mit Felis Bauer.
Dieser emotionale Aufruhr dieser Ereignisse setzt in ihm kreative Energien frei. Dieser Sommer 1914 wurde in Kafkas Leben eine der literarisch produktivsten Zeiten.
Er nimmt sich einen Urlaub, und zwar vom 5. bis zum 18. Oktober. Und eigentlich ist es kein richtiger Urlaub, es ist ein Arbeitsurlaub.
Und in dem schreibt er nämlich an seinem Werk, der Prozess. Oder er will es zumindest, er hat sich es vorgenommen. Aber er kommt ja nicht weiter, er hat eine Schreibblockade.
Jetzt kommt der feuchte Traum von jedem Studenten oder Studentin. Und zwar widmet er sich einem anderen Stück und schreibt das in nur 3 Tagen durch. Vom 15. bis zum 17. Oktober widmet er sich komplett dieser neuen Arbeit.
Und damit ist er eigentlich auch super zufrieden mit dieser Arbeit, aber mit dem Ende nicht so ganz. Der korrigiert es, überarbeitet es immer wieder und bastelt ein bisschen drumherum. Aber wirklich zufrieden ist er nicht mit diesem Ende.
Er trägt das Werk dann circa 2 Jahre später in München vor. Und das Publikum ist entsetzt. Manche sollen sogar in Ohnmacht gefallen sein, so emotional aufwühlend soll es gewesen sein.
Ja, dieses Werk wird stark kritisiert, also aufgrund seiner Sensationslust und der deutlichen Darstellung von grausamer Folter. Ja, also Kafka wird von Zeitzeugen als Lüstling des Entsetzens beschrieben.
Ja, und als dann die Geschichte 1919 veröffentlicht wird, wird sie dann auch erstmal von den Zeitzeugen ignoriert, ist dann aber so häufig adaptiert worden, besonders von der Oper, dass diese Bekanntheit erlangt hat, die es heute hat.
Ja, und ich glaube, wir starten erstmal mit dem eindrücklichsten und bekanntesten Zitat hier rein, nämlich: Der Grundsatz, nach dem ich entscheide, ist, die Schuld ist immer zweifellos.
Es geht um Folter, Gerechtigkeit, Schuld. Heute reden wir über Franz Kafka in der Strafkolonie.
Sehr schön. Hier sind wir und wir hören uns und wir hören uns das jetzt hier an. Wie hat es dir gefallen?
Man muss auf jeden Fall sagen, aufpassen. Also Kafkas Erzählung wurde ja vor kleinem Publikum vorgelesen, vorwiegend mit negativen Reaktionen. Ja. Wir haben den Vorwurf der reinen Sensationslust an Folterung. Die Zeitung hat geschrieben, Lüstling des Entsetzens. Wie gesagt, einige Leute sollen in Ohnmacht gefallen sein.
Also, muss man aufpassen, wenn man hier zuhört, oder würde ich sagen?
Ich würde sagen, hinsetzen, anstallen, wir starten mit einer kurzen Zusammenfassung. Ein Reisender, uns als Forscher vorgestellt, besucht eine Strafkolonie und wird dort zu einer Exekution eingeladen. Ein sehr begeisterter Offizier erklärt ihm dann dort alles. Die Exekution wird mit einem speziellen Apparat durchgeführt, der dann von dem alten Kommandanten in der Kolonie erfunden wurde, wie der Offizier ihm erklärt. Und das Besondere an dem Apparat ist, er quält den Verurteilten, indem er einen Schriftzug, den Schriftzug des Urteils, mit einem Stichel ihm so lange in den Körper ritzt, bis dieser langsam daran stirbt. Der Verurteilte erfährt sein Urteil auch vorher nicht und kann dann 12 Stunden, nachdem dieser Schriftzug das erste Mal eingeritzt wurde, aber den Schriftzug lesen, bevor er dann daran stirbt und entsorgt wird. Der Reisende ist, als er diese Ausführungen hört, sehr geschockt. Er überlegt, was er unternehmen kann. Er erfährt dann aber, dass der neue Kommandant und viele andere leitende neue Offiziere hier ein Gegner dieses Verfahrens sind und schöpft dann daraus Hoffnung. Hast du zu dem ersten Teil noch was zu sagen oder so?
Ja, also, dass der Offizier sehr, sehr hinter diesem Verfahren steht und der Forschungsreisende eben nicht so ganz. Und dieser neue Kommandant ist eher auf der Seite dieses Forschungsreisenden und der Forschungsreisende fühlt sich nicht so ganz wohl und will eigentlich dem Offizier immer sagen, ja, das, was hier passiert, ist nicht so ganz gut.
Jetzt beginnt die Exekution mit dem Festschnallen von einem Diener, der früh verschlafen hat, vor seinem Herrn zu salutieren. Der Schriftzug, der ihm eingraviert wird, ist: Ehre deinen Vorgesetzten. Die Maschine arbeitet, beginnt kreischend ihre Arbeit, und der Offizier öffnet dem Reisenden, dass das Verfahren früher ein Publikumsmagnet war, jetzt aber eben, weil alle, vor allem der Kommandant der Strafkolonie, dagegen sind, es zur Debatte steht, ob dieses Verfahren abgeschafft werden soll. Er soll deswegen für ihn ein gutes Wort einlegen. Der Reisende will aber natürlich kein gutes Wort dafür einlegen.
Weil er selbst dagegen ist, gegen dieses Verfahren.
Und erklärt ihm dann, dass er ihn aber auch nicht öffentlich bloßstellen will, sondern weil er eben ihn jetzt hier ins Vertrauen gezogen hat, dass er eben so ein Fan von dem Apparat ist, und will dann aber als Bürger von einem anderen Land sich da jetzt nicht einmischen, sondern das private Gespräch mit dem Kommandanten suchen und ihm dann dort seine Abneigung gegenüber dem Verfahren erklären.
Aber der Forschungsreisende fragt sich auch, er ist ja hier eingeladen worden zu dieser Exekution, und was ist denn dann hier seine Aufgabe? Dann die einzige Aufgabe, die er haben kann, ist ja eben seine Meinung zu erzählen. Und da hat er ein bisschen so einen innerlichen Konflikt, ein bisschen.
Ja, als der Offizier hört, dass die Situation verloren ist, dass das Verfahren vermutlich eingestellt wird, das Lebenswerk des vorherigen Kommandanten, das auch, mit dem er sich auch identifiziert hat, das auch ein bisschen sein Lebenswerk ist, er hat da auch immer mitgeholfen bei den Aufbauten dieser Maschine und dann auch immer die Exekutionen auch an vorderster Front durchgeführt, lässt er den Verurteilten losschnallen, schnallt sich selber vor die Maschine, stellt die so ein, dass der Schriftzug heißt: Sei gerecht. Und nachdem die Maschine dann von Geisterhand quasi von alleine beginnt und diesmal nicht kreischend, sondern sehr leise zu arbeiten, zerfällt die dann auch immer mehr. Die Maschine löst sich quasi selber auf und der Offizier wird vielleicht aufgrund eines Fehlers, vielleicht gewollt, in wenigen Minuten exekutiert quasi. Also er wird exekutiert, so.
Da lassen wir mal die Grausamkeit stehen, ne?
Ja, genau. So nicht, dass Leute noch in Ohnmacht fallen. Und die Leiche, die dann noch rumhängt an dem Stichel, bevor sie dann in die Grube fällt, die Leiche hier schaut ihn ruhig und überzeugt an, den Reisenden. Hierauf besucht dann der Reisende mit den dort anwesenden Soldaten das Grab von dem die ganze Zeit angesprochenen alten Kommandanten, der in einem Teehaus begraben ist, weil ihm der Friedhof verwehrt wurde von den Geistlichen. Und auf dessen Grabstein steht dann die Prophezeiung, dass der alte Kommandant wiederkommen wird. Es steht so ein bisschen im Raum, dass hier ein heimlicher Kult herrscht um diesen alten Kommandanten, dass alle so ein bisschen an diese Prophezeiung glauben, aber niemand so richtig ausleben kann, auch wegen dem neuen Kommandanten. Und der Reisende reist dann überstürzt, mietet sich ein Schiff und reist dann überstürzt ab. Es gibt, das hast du vorhin schon angesprochen, dass ich mit dem Schluss nicht ganz sicher war, verschiedene Schlussfragmente, die ja heute noch überliefert sind. Einer davon sagt, dass der Reisende dann sehr psychisch verwirrt ist. Ein anderes beschreibt, dass der Reisende fast verrückt geworden ist. Und in einem anderen erscheint dann sogar der tote Offizier wieder als Geist.
Interessant.
Zu viel zu was in dem Stück passiert?
Da würde ich jetzt ganz, ganz gern wissen, was das eigentlich alles bedeutet.
Das klären wir jetzt in der Analyse und Interpretation.
Es ist ein eigentümlicher Apparat, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten Apparat. So beginnt in der Strafkolonie von Franz Kafka, und hier, glaube ich, kann man schon gleich sehen, was hier mit diesem, also wie Kafka-typisch dieser Text ist. Also das ist hier mal zum Aufbau und Stil ein bisschen etwas. Wir kommen hier direkt ins Geschehen. Es wird nicht eben gesagt, wo sind wir oder irgendwas, sondern es wird sofort gesagt, worum es geht. In einem Satz wird das Hauptobjekt, der Apparat, und die beiden Hauptpersonen, der Offizier und der Forschungsreisende, angesprochen. Und auch gleichzeitig, also im gleichen Satz auch noch, die Emotionswelt von diesem Offizier dargestellt. Also es ist wirklich, also wie dicht dieser erste Satz ist und wie offen Kafka das auch kommuniziert. Also der hat da hat er wirklich keine Hemmungen, einfach so das rauszusagen. Also das kennen wir ja auch schon von der Verwandlung, dass sofort gesagt wird, es ist ein Ungeziefer. Also diese Offenheit von Kafka finde ich wirklich, also hat man nicht so häufig in einem Text, oder? Oder was meinst du?
Also prinzipiell beginnt man ja schon meistens mit so einem Schlag, sage ich mal. Also hier Shakespeare, der irgendwie seine Stücke mit einer Schlacht begonnen hat oder sowas. Aber ich stimme zu, er beginnt ja immer mit was Sonderbarem. Der erste Satz ist ja hier auch ein eigentümlicher Apparat. Also das ist ja was quasi Sci-Fi eigentlich, ne? Das ist so ein Apparat, zumindest soweit ich weiß, gibt es nicht. Also du hast schon recht, dass dieser erste Satz eben so sehr kafkaesk schon mal ist. Damit das Wort jetzt auch schon mal gefallen ist. Und ich finde es auch sehr, das ist mir gerade eben, als du das erzählt hast, gekommen, sehr interessant. Das hast du mir mal erzählt, das haben wir, glaube ich, auch neulich schon mal erwähnt, diese Theorie von Hitchcock, dass man die Bombe unter den Tisch, vielleicht kannst du es auch noch mal kurz sagen, das kann man nicht oft genug sagen.
Dann erkläre ich das nochmal kurz. Also das ist aus dem Film praktisch heraus, dass man stellt sich vor, zwei Leute gehen in einen Café und unterhalten sich 5 Minuten lang über Baseball und am Ende geht eine Bombe hoch. Ja, das waren jetzt 5 Minuten von einem langweiligen Gespräch und danach hat man 10 Sekunden Action und da ist eigentlich nicht wirklich was Interessantes passiert, außer halt die Bombe, die hochgegangen ist. Wenn man jetzt, und das sagt Hitchcock, sagt, also die beiden gehen in ein Restaurant oder ein Café und der eine sagt, hier ist eine Bombe und drunter in 5 Minuten geht die los. Da hat man 5 Minuten lang komplette Spannung. Was, wenn, auch wenn die nur über Baseball reden zum Beispiel, ist egal. Geht darum, dass die jede Anspielung von Baseball oder irgendwas anderes, irgendwie vielleicht ein komischer Blick von einem, ist sofort Spannung. Also man hat 5 Minuten lang komplette Spannung aufgebaut. Und das ist eben diese Bombe unter dem Tisch, Exempel, ja, dieses Beispiel.
Ja. Du hast schon gesagt, die Bombe ist das Exempel. Ich dachte gerade, du sagst, die Bombe ist die Exekution, weil das, würde ich sagen, ist hier der Fall. Also, wir haben jetzt zwar keine Bombe, die losgeht und dann am Ende alle tötet, sondern wir haben eine Exekution, die losgeht und am Ende wen tötet. Also,
Ja, also man
ist.
hat hier einen Apparat, den jemanden
Ja.
tötet und man fragt sich, okay, wer stirbt jetzt? Weil wir wissen oder
Richtig.
denken, zumindest wir denken, ich meine, die Bombe könnte auch nicht hochgehen, ist auch klar, aber wir wissen, hier ist etwas sehr, sehr Gefährliches. Was passiert jetzt? Deswegen hier kommt dann diese Spannung auf und der Offizier erklärt ja erstmal dem Forschungsreisenden, wie dieser Apparat funktioniert. Und ich so, okay, also als ich das dann ja, durchgelesen habe, dachte ich mir so, okay, warum erklärt er den jetzt? Wird der Forschungsreisende vielleicht gleich exekutiert? Warum ist es so wichtig, dass der Forschungsreisende weiß, wie dieser Apparat funktioniert? Also, da sind ganz, ganz viele Fragen, die einfach auch nicht beantwortet werden. Das wäre auch, was ich sagen wollte, nämlich diese Wie-Fragen einfach. Frage ich mich, werden die beantwortet? Dieses ja auch Teil dieses Kafkaesken, wo man nicht weiß, jetzt, warum, wie, was passiert da jetzt gerade? Also, wir wissen, okay, wo passiert das in der Strafkolonie, aber wo jetzt genau, von welchem Land? Also wenn es eine Kolonie ist, dann ist es ja eine Kolonie von einem Land und in welchem Land ist es dann? Das wissen wir nicht und gut, wir kriegen gesagt, dass es in einem sandigen Tal ist, wo die Sonne irgendwie schön ist, oder? Aber mehr ist es auch nicht. Wir kriegen nur das Minimalste an der Landschaft gesagt, aber mehr
Ja,
nicht.
ich hab irgendwo gelesen, dass es in den Tropen stattfindet. Ich habe mir aber gedacht,
Ja.
hä?
Woher weiß
Also,
man das?
es passt, aber es steht da nicht. Also, man könnte es rein interpretieren, aber mehr auch nicht.
Ja, also ich dachte zuerst, okay, das ist eine Strafkolonie auf einer Insel. Okay, das wissen wir schon mal. Und Kafka war ja Österreich-Ungar. Das könnte ja sein, dass es irgendwie, dass die einzigen Inseln, die Österreich-Ungarn hatte, waren in dem heutigen Kroatien. Also da würde ja auch dazu passen, zu diesen ersten Gedanken. Und dachte mir so, ah ja, das ist auch eine Möglichkeit, weil ich wollte jetzt nicht so direkt dieses typische Kolonie denken, aber ich glaube, der Reisende spricht ja Französisch und die Einheimischen nicht und deswegen passt es nicht so ganz. Dann haben wir gut, wir wissen, wer da ist. Wir haben den Offizier, den Forschungsreisenden, den Soldaten und den Verurteilten, aber erfahren wir wirklich so viel über die? Also ja,
Bei
wir
dem
wissen.
Vor bei den Forschungsreisen, es wird immer gesagt, er ist Forscher und so und er kennt sich auch mit Gerichten
Ja.
und so aus. Was ist das für ein Typ, Alter?
Ja, warum bist du überhaupt da? Er fragt dich erst mal selber, warum er da ist. Es ist dieses
Ja.
Typische, das werden wir dann auch noch im Prozess kommen. Warum bin ich hier? Was mache ich hier? Was ist meine Aufgabe? Also, da kann man auch wieder sehen, dass der Prozess und die Strafkolonie vielleicht ein bisschen so ähnlich sind oder dass da Inspiration voneinander herrscht. Ne? Und deswegen, ja, also das ist dieses typisch Kafkaeske. Warum passiert das, warum ist gerade passiert? Weil das für uns macht es ja keinen Sinn. Genau, auch dieser Warum-Aspekt. So, warum ist der Reisende da? Was ist seine Aufgabe? Und die Frage ist ja dann auch, was passiert? Okay, die Hinrichtung, aber das ist ja auch keine richtige Hinrichtung, so, hä, das ist auch irgendwie komisch. Und dann die Frage ist dann auch, wie, gut, wir haben den Apparat, der wird ja euch ganz gut technisch erklärt, also ich weiß nicht, ob ich den nachbauen könnte, aber ja, das
Ja,
ist ganz gut erklärt
zum
worden.
Apparat vielleicht. Also ich habe irgendwo mal gehört, dass irgendwer sich den wie ein CT-Gerät oder so vorgestellt hat. Finde ich gar nicht. Also ich kenne auch wen, der so an sowas arbeitet und ich finde, dass das so ein Vergleich überhaupt nicht passt. Ich finde es auch aufs Verschärfte zu verurteilen, weil damit halt medizinische Es hat Einrichtungen, die wir haben, irgendwie schlecht geredet werden. Und das hier ist ja, also man kann sowas einfach nicht gleichsetzen. Das passt für mich gar nicht. Wollte ich nur angemerkt haben.
Ja, das ist natürlich möglich. Weil du gesagt hast, das ist medizinisch, das ist ja was Gutes und der Apparat ist ja eigentlich was Schlechtes. Dieser Apparat ist ja moralisch nicht gut, sag ich. Das wird ja verurteilt vom Forschungsreisenden und dazu komme ich dann auch noch später, wer dieser Forschungsreisende auch sein könnte. Der Apparat wird ja verurteilt. Und dann ist die Frage, ja, wirklich, eine Gerechtigkeit, ist die da? Aber dazu vielleicht auch später mehr. Ja,
Ja, was sind das für Figuren, die wir haben?
zu den Figuren hier, genau. Also der Offizier, ich weiß nicht, wie soll ich den beschreiben? Der ist selbstbewusst, der hat ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis, der ist sehr überzeugt auch von seiner Sache. Also da kann man nichts dagegen sagen.
Ich finde es spannend. Er hat zwar ein sehr grausames Weltbild, aber innerhalb dieses Weltbilds ist er
Ist es
sehr
stimmig?
konsistent.
Ja,
Ja.
ja. Obwohl, wie konsistent es ist, das, ja, frage ich mich, kommt vielleicht noch eine Frage später. Dann zum Forschungsreisenden. Der ist so semi-interessiert, also der tut so, ja, ist ja ganz interessant, was der Apparat ist, aber der fragt sich immer so, warum bin ich hier? Und der findet es ja auch alles schlecht, aber weil der ja nicht so kritisiert. Ich meine, der ist ja auch sehr höflich, der sieht sich ja selber auch als Gast, dass man da jetzt nicht so wirklich was Schlechtes sagen kann. Der ist eher, ja, leise, beobachtend, aber dann innerlich beurteilend.
Oder
Und
verurteilt.
verurteilen, ja klar, das ist natürlich auch. Aber ich finde gar nicht, dass er so eine verurteilende Art, obwohl, ja doch, nee, ja, ist schon richtig. Aber er hat dann auch eine sehr klare Meinung. Das ist ein bisschen der Gegenpol dann zum Offizier. Aber so dieses offene Pro und dieses geschlossene oder in sich gekehrte Kontra, so, das ist ein bisschen so. Auch dieses Spannungsfeld, weil man wüsste ja, wie du vorhin gesagt hast, die Bombe unter dem Tisch, wenn er jetzt sagt, ja, ich finde die Maschine eigentlich nicht so gut, sagt er, ja, gut, das ist jetzt ein, keine Ahnung, Verstoß gegen das Gesetz und jetzt gehst du unter den Apparat. Weißt du, was ich meine? Also da
Ja.
fand ich, ist eine richtige Spannung auch.
Ja, der Forschungsreisende, kein Kafka-Werk ohne irgendeinen Bürger oder irgendwie so das Idealbild von so einem Bürger. Hier haben wir so einen kleinen, keine Ahnung, Alexander von Humboldt oder irgendwie sowas. Also irgendwie ich weiß nicht, wie ich den beschreiben soll. Er ist halt irgendwie so das Archetyp, alles das, was man mit einem Bürgertum im Idealbild, mit dem Bürger im Ideal zur damaligen
Ja.
Zeit gleichsetzt, oder? Kann man das so sagen? Also halt so
Ja.
jemand,
Also.
der sehr, sehr rational, sehr überlegt, sehr auf rationalen, traditionellen, also halt so auf so, der sehr viele Bücher
Ja.
gelesen hat und so und dann darauf
Ein sehr
so.
humanistisches Weltbild,
Ja,
legamentar.
das beschreibt's gut.
Und
Das beschreibt's gut. Er ist ein Humanist, ja.
weil die Bürgerlichkeit sich sehr humanistisch gibt, dann ist es dann auch so, dass man dann die ganzen bürgerlichen Werte auf ihn projiziert. Weil ich finde nicht, dass er sehr bürgerlich an sich ist. Gut, wir wissen, er ist Forschungsreisender, so deshalb muss man schon ein bisschen Geld haben, um das zu machen. Das kann jetzt kein Arbeiter machen. Aber durch, ich sage mal, diese zwei Sachen, er ist einmal ja, nicht Urlaub ist vielleicht falsch, aber so diese Forschungsreisende und dieses humanistische Weltbild kann man dann die ganze bürgerliche Welt hineininterpretieren.
Der bürgerliche Eindruck entsteht nicht nur, wie du jetzt gerade sagst, durch seine Werte, sondern vor allem für mich auch in der Art, wie er redet. Er ist sehr höflich, wie alle Leute in Kafkas Werken irgendwie.
Ja.
Außer jetzt, ja, keine Ahnung. Also er ist so, kann ich das jetzt hier sagen? Ist das jetzt angebracht?
Ja.
Er legt sehr viel Wert auf Etikette.
Ja,
Und
stimmt.
deswegen würde ich ihm den Bürgertum zugehörig
Stimme ich dir
einordnen.
komplett zu. Dann haben wir noch die zwei Nebenfiguren, der Soldat und der Gefangene. Ich fand die
Er
kommen am
könnte auch
Ende.
ein Adliger sein, kommt mir gerade. Aber das würde nicht zu Kafka
Ja,
passen.
das würde nicht zu Kafka passen und dazu haben wir auch einfach zu wenig. Ich habe das, aber was ich da ein bisschen das Problem drin sehe, ist, dass wenn er adelig wäre, da muss ja irgendwie Grund dafür da sein, dass er adelig ist. Weißt du, wenn er adelig wäre, könnte er vielleicht mehr das Bedürfnis oder das Selbstbild, dass er ihm sagen soll, okay, du sollst jetzt damit aufhören. Bürger,
Okay.
Mensch ist vielleicht eher so, ja, jedem das Seine, so in die
Zurückhaltend.
Richtung,
Okay.
dass man da nicht ein, dass man eben sehr viel Wert auf Etikette legt und der Adelige ist so, nee, ich habe jetzt eigentlich, mir steht schon zu, Macht auszuüben. Weißt du, was ich meine? Deswegen weiß ich nicht so ganz, ob das passen könnte. Aber ich meine, könnte natürlich sein, wir wissen zu wenig über den Forschungsreisenden und für Forschungsreisende muss man auch Geld haben. Ja, aber dann weiter zu den Nebenfiguren, oder? Also der Soldat und der Gefangene, dazu habe ich mir nicht viel aufgeschrieben, weil ich meine, die kommen kaum vor, die werden ja abgehandelt als Nebencharaktere und genau so verhalten sie sich auch. Da wird nicht wirklich viel Charakterentwicklung ja, gemacht. Die sind einfach da, die sind
Der
ja.
Gefangene wehrt sich zwischendurch immer mal wieder und es wird beschrieben, dass sich der Soldat und der Gefangene wie angefreundet haben.
Ja, ich meine, die waren ja beide Soldaten, oder? Oder zumindest haben die beide irgendwie in der
Ja.
Kolonie gearbeitet. Die müssen sich ja wahrscheinlich gekannt haben oder so. Dann, ja gut, der Gefangene, ich habe gehört, dass der sich, dass das ein bisschen so als, ich sagen, dümmlich dargestellt wird. Der ist ja auch Einheimischer, wenn ich das richtig weiß. Und dass da vielleicht Kolonialismus und so weiter, da kann natürlich ein bisschen Kritik hineininterpretiert werden. Aber wir haben hier in diesem Werk auch ganz, ganz viele Gegensätze. Und da,
Jetzt
jetzt fangen
gehen wir in die
wir an.
Interpretation, oder?
Jetzt gehen wir in die Interpretation, das hast du richtig erkannt.
Ja.
Wir haben hier einmal die Hinrichtung, sehe ich hier, das ist ja was sehr Grausames, aber irgendwie so eine schöne, heile Welt ein bisschen außenrum. Zumindest, ja, mit diesen Tropen. Gut, steht jetzt nicht im Werk drin, aber könnte man jetzt denken, das ist so ein schönes Tal und so weiter. Also, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Dann natürlich diese alte Welt von diesem alten Kommandanten mit der Hinrichtung und dem nicht-humanistischen Weltbild und die des neuen Kommandanten. Darauf kommen wir dann auch noch zu sprechen, dass der ja nicht so wirklich dafür ist, dass der dieses Budget immer drückt und so weiter für diese Hinrichtungen. Und das ist ja auch ein großer Konflikt in diesem Buch.
Ein
Und
anderer
dann.
Gegensatz, bei dem es mich schüttelt, weil ich mag diese Vergleiche mal gar nicht, aber das muss hier einfach erwähnt werden, ist Mensch-Maschine. Also du hast ja schon Humanismus angesprochen und sowas, der menschliche Werte und sowas und dann ist hier eben diese todbringende Maschine,
Ja,
Technik, wie
da
auch
ist jetzt aber
immer.
die Frage, wer ist die Maschine und wer ist der Mensch? Man könnte nämlich sagen, der Offizier und der Apparat ist eigentlich eins. Das sind eigentlich die gleiche Person, nur in zwei geteilt. Und der Reisende ist dann der Mensch. Dass man praktisch einen Offizier hat, der ja sehr inhuman ist, sehr technisch ist. Und dann haben wir den Reisenden, der sehr human ist. Der Apparat kann sich ja nicht verteidigen, aber der Offizier schon. Und dass man da vielleicht diese.
Zu
Was meinst
der
du?
These passt, zu der These passt, dass wenn, also ich habe es jetzt in Anführungszeichen gesagt, weil es sehr spekulativ jetzt alles ist. So These klingt mir so voll gesichert. Jetzt,
Hypothese ist
also zu der These, dass der Offizier und die Maschine eine Einheit bilden, passt, dass mit dem Tod des Offiziers ja auch die Maschine kaputt
ja.
geht.
Ich meine, der Offizier identifiziert sich auch mit dem Apparat. Also, ja. Dann haben
Ja, und
wir.
als die Maschine abgeschafft werden soll, das Verfahren, will er sich dann ja auch umbringen.
Ja,
Also ist
also
eigentlich
auch
quasi
sich
selbst,
abschaffen.
ist eigentlich Selbstmord, was der begeht. Das ist mir
Auch
jetzt gar nicht so
der
bewusst.
Apparat begeht in irgendeiner Weise auch Und er hat ja auch Selbstmord, und der hat auch irgendwie ein eigenes Rechtsempfinden, weil das die Maschine oder der Apparat ist ja die Entität, die das Urteil vollstreckt irgendwie. Also da, ja, ich weiß nicht, da ist auch ein bisschen Menschlichkeit innen drin. Also vielleicht haben wir hier auch ein Automatenmotiv, wo der Apparat, die Maschine, ja, Mensch wird. Also es gibt ein, ja.
Also
Aber
ich habe selber
weiter.
gesagt, das
Ja.
Mensch-Maschine-Dings, aber ich weiß nicht warum. Also vielleicht bringe ich da irgendwann nochmal eine Begründung für, aber jetzt bleibt mir einfach nur das Statement. Ich finde das immer sau blöd. Ich weiß nicht warum.
Okay, gut. Ja, ich meine, das ist aber auch ein sehr altes Motiv einfach. Und es ist heutzutage halt ein sehr modernes Motiv. Es kommt einem so modern vor, aber wenn man, keine Ahnung,
Leo zum
Nathanael,
Lena
der
liest.
Sandmann, da ist immer noch ein
Le
Automatenmotiv drin ist.
Leon
Oder
zum
Leo zum
Lena.
Lena, genau. Oh, das ist alles das Gleiche irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, ich verstehe, warum du es nicht so ganz magst. Also, das wäre meine Begründung, warum ich das,
Ja.
warum meine Augen rollen, wenn ich das höre. Welche Gegensätze gibt es hier dann noch? Also einmal die Begeisterung vom Offizier und die Zurückhaltung, Höflichkeit vielleicht, von dem Forschungsreisenden. Und ich weiß nicht, der Offizier ist jetzt nicht unhöflich, aber ja, es gibt auch höflichere Menschen, ich sag's mal so. Also da ist auch ein bisschen so dieser Gegensatz, diese Begeisterung und Unhöflichkeit vielleicht. Und dann auch ein Gegensatz zwischen Schuld und Gerechtigkeit. Ist es wirklich gerecht? Ist er wirklich schuldig? Also, die Schuld ist zweifellos, dieses bekannte Zitat. Ja, gut, ist jetzt die Frage, ne? Aber dazu später dann noch mehr. Dann zum Reisenden. Diese Figur dieses Reisenden möchte ich noch ein paar Worte verlieren, nämlich, wenn man anfängt, das Stück zu lesen, dann erklärt der Offizier dem Reisenden und als Leser erstmal, wie dieser Apparat funktioniert. Und der Reisende ist ja erstmal im Hintergrund und denkt sich gar nicht mal so viel. Und der Leser ja vielleicht auch erstmal, der denkt sich, wenn er es erstmal liest, hört er dem erstmal zu. Und der kann auch da keinen Einfluss nehmen, der Leser, auf diesen Apparat. Und der Reisende kann und will das ja auch nicht. Also, der ist praktisch der Leser im Buch. Verstehst du, was ich meine? Macht das Sinn? Nicht so ganz, du bist nicht ganz überzeugt.
Doch, passt schon.
Okay. Durch die Meinung und das Nichthelfen des Reisenden verurteilt sich der Offizier ja selbst. Also er begeht ja praktisch Selbstmord, weil der Reisende ihm nicht helfen will und weil der Reisende diese Meinung hat, dass es inhuman ist und demnach auch nicht helfen will, aber. Und dass er dann einsieht, okay, das ist die alte Welt, diese alte Welt, da gehöre ich nicht mehr rein, da möchte ich auch nicht mehr reingehören, deswegen bringe ich mich lieber um, da denkt sich der Offizier. Was ich irgendwie komisch finde, weil der Reisende, der hat ja auch keine hohe Meinung jetzt direkt von sich, der denkt sich, ich bin hier nur Zuschauer, dass der dann so einen großen Einfluss auf den Offizier hat, dass der ist ja sehr, wie gesagt, selbstbewusst und fest von seiner Meinung überzeugt, dass sich so leicht umstimmen lässt. Ich fand das ein bisschen
Naja,
komisch.
wir haben ja in dieser Strafkolonie quasi eine Parallelwelt, ne? So ein
Ja.
isoliertes System, und der Reisende ist ja jemand, der jetzt von außen reinkommt, der
Ja. Ja.
dieses isolierte System da ein bisschen durcheinander bringt und so. Und
Ja.
deswegen wird ihm, glaube ich, so eine hohe.
Vielleicht, ja. Dass man, ja, das, ja. Egal, aber trotzdem wird, das ist ja, ich habe gesagt, das ist ein bisschen der Tod, der Offizierstod ist der Tod der alten Ordnung, was ich auch ein bisschen komisch finde. Ich meine, das ist wahrscheinlich, warum bringt der Offizier sich um, schätze ich mal, weil er eben keine Zukunft für diese alte Ordnung sieht, aber es ist ja nicht ganz richtig, weil es gibt ja noch genügend Befürworter für diese alte Ordnung. Nur er ist eben der letzte offene Bekenner davon. Und es ist ja auch diese Be Prophezeiung, die du gesagt hast, dass er irgendwie später nochmal wiederkommt, dieser alte Kommandant. Also irgendwie Hoffnung ist ja jetzt schon noch da, aber der Offizier, der wahrscheinlich erstens der letzte offene Bekenner und dann auch der stärkste Bekenner wahrscheinlich ist, der hat da irgendwie keine Hoffnung mehr. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen komisch. Also ja, gut, das ist ja halt sehr dramatisch, aber ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht dann. Und weil wir hier Wie ich gesagt habe, der
Ja, das muss man
Reisende.
nochmal mehr betonen, dieses Märtyrertum, das finde ich ist sehr wichtig.
Ja.
Das habe ich nicht so rausgelesen, aber jetzt, wo du es sagst, erkenne ich es, fällt mir es wie Schuppen von den Augen und ich finde es sehr gut.
Ja.
Er ist ein Märtyrer für die alte Ordnung.
Ja. Genau. Vielleicht. Und der alte Kommandant ist ja auch irgendwo Märtyrer. Der wird ja so als richtig gut dargestellt und so weiter.
Er ist ja kein Märtyrer, das ist ja.
Ja, gut, der ist wahrscheinlich der Jesus eher in der Richtung. Aber er
Ja.
ist auch irgendwo Märtyrer. Ist ja auch
Ja,
für seine
stimmt, ja.
Sünden
Ja.
gestorben. Genau, aber was wir dann hier haben, weil ich gesagt habe, der Reisende ist ein bisschen so der Leser. Wer liest das? Also wer hat denkt, dass wer Kafka, wer denkt, dass Kafka es liest? Nee. Kafka, für wen schreibt Kafka das? So in die Richtung. Nämlich für das
An
Bürgertum.
dich.
Und deswegen passt es auch wieder so gut, dass die Kritik irgendwie von dem Bürgertum übernommen wird. Dieses humanistische Weltbild des Reisenden ist gleichzeitig wahrscheinlich das Weltbild, das der Leser hat. Und der einzig normale Mensch irgendwie ist der Reisende. Und wir wissen ja, dass, ich sag mal, die ganzen Leser sind ja in der normalen Welt und Kafka zieht hier eine ganz, ganz bizarre Welt auf. Und dass der einzige normale Mensch ist, der Reisende eben ist. Ja. Dann haben wir nochmal einen Gegensatz, nämlich die Figur des alten und des neuen Kommandanten. Also der alte Kommandant wird diese Heilandsfigur, diese Jesusfigur eben gesagt, der kann alles, der war richtig gut, der konnte diese Maschine, diesen Apparat bauen und unter ihm war alles gut. Und am Ende wird dann gesagt, dass er auch noch wiederkommt und alles in den alten Zustand sozusagen zurückversetzt. Also ja, Wunschtraum vielleicht, I don't know. Und dieser neue Kommandant, der wird als schlecht beschrieben, der gibt nicht das Budget für diesen Apparat und so weiter, irgendwie, dem ist irgendwie alles schlechter und das kriegen wir vom Offizier gesagt, aber wenn man das jetzt von einer anderen Perspektive sieht, also von dieser humanistischen Perspektive, dann ist es ja so, dass eigentlich der neue Kommandant richtig ist, dass der ja praktisch die Meinung hat von dem Reisenden. Und das ist ja die richtige Welt, sag ich mal. Dann ist es eine umgekehrte Welt, so wie der Offizier es sieht. Was ich
Die
auch wieder ganz.
Dialektik.
Ja, ich finde es richtig interessant. Das hatten wir doch beim Urteil auch, oder nicht? Dass es wieder so eine ganz verkehrte Welt ist. Das ist auch sehr Kafkaesk.
Das hatten wir bei der Verwendung auch ein bisschen.
Ja, hatten wir auch. Ja. Alles ein bisschen komisch. Absurde Welt. Und dann haben wir den Tod des Offiziers. Das ist natürlich dieses Symbol der alten Ordnung, wie ich schon gesagt habe. Und ja, der wird dann auf dem Grabstein geehrt. Und dann als letztes, ich finde, das ist das größte Thema, das ist wahrscheinlich das, was am meisten kritisiert wird oder am offensichtlichsten kritisiert wird, auch im Prozess, glaube ich, kommen wir noch dazu, von dem Kafka sich ja hier praktisch eine Auszeit genommen hat, weil er nicht weitergekommen ist, nämlich die Gerechtigkeit, die Kritik am Rechtssystem. Also wir haben hier einmal, wir haben die drei Gewalten, die Legislative, die Judikative und die Exekutive. Und ich schaffe es irgendwie nicht ganz, das auf eine Person zusammenzutun, aber wir haben einmal den Offizier, der alles ist, und dann den Kommandanten, der wieder hat ja das Oberkommen hat von dieser Kolonie. Dann die Judikative ist ja der Apparat, der mit.
Ja, die Legislative ist aber nicht nur jetzt der Offizier, der Kommandant, sondern die sind auch ganz viel so Normen, ne?
Ja,
Also
ja,
jetzt hier,
ja.
dass der Diener, der da verurteilt wird, dass der früh grüßen muss, also dass er salutieren muss, irgendwie vor der Tür stehen muss und salutieren muss. Das ist ja, das hat sich wahrscheinlich, also gut, das ist jetzt speziell so schon, aber dieses Gefälle und so, das hat sich ja keiner von denen ausgedacht, sondern das
Nee,
ist ja eine
nee.
Norm quasi oder sowas in der Art.
Nee.
Oder kann nicht mal eine Norm, einfach irgendwie so ein Kultur, eine Kultur quasi.
Ja. Gut, aber es ist wahrscheinlich auch richtige Gesetze, weil sonst würde man ja nicht verurteilt werden.
Ja.
Wo wir beim zweiten wären, nämlich der Judikative. Und dann haben wir wieder den Offizier. Also, was ich meine, ist, sie spielen auf jeden Fall eine Rolle mit und haben ein sehr starkes Sagen darin, also Macht darüber. Müssen jetzt nicht der Auslöser oder der Grund sein oder ja der ausführende Gewalt von diesen jeweiligen. Die ausführende Gewalt ist Exekutive, ich weiß, aber ja, das ausführende Organ von eben Legislative, Judikative und Exekutive, sondern eben mit ein sehr großer Teil. Wir kriegen ja auch nur einen ganz kleinen Teil dieser Welt gesagt. Dann haben wir den Offizier bei dieser Judikative, der das Urteil verkündet, beziehungsweise muss es ja gar nicht, weil die Schuld ist ja zweifellos. Deswegen kann der Apparat das ja auch machen, sozusagen. Dann haben wir den Apparat, der dann auch die Exekutive gleichzeitig ist. Und ja, Judikative und Exekutive gleichzeitig ist nicht so gut. Das ist eine Diktatur. Oder wie soll ich sagen, ein Merkmal einer Diktatur. Aber eben auch den Offizier, weil ohne dass der Offizier diese ihn den Verurteilten auf den Apparat stellt oder bindet und praktisch auf den Anknopf drückt, passiert auch nichts. Also da ist die Exekutive auch noch im Offizier mit enthalten. Genau, und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist das denn gerecht? Wie, wenn keine Gewaltenteilung, wie ist das gerecht, wenn keine Gewaltenteilung da ist? Wie ist es gerecht, wenn der Schuldige sein Urteil nicht kennt? Wenn er ist, auf dem Rücken, glaube ich, wird es geschrieben, das ist auch ein bisschen komisch, da kann man es nicht schlecht, nicht gut lesen. Und
Ja,
wie ist es?
kann man vielleicht noch kurz ansprechen. Ja, der Verurteilte muss sich dann immer ausziehen und auf den nackten Körper wird es dann geschrieben.
Ja. Und wie ist es gerecht, wenn keine Verhandlung dort ist? Und so, um hier auf diesen Punkt noch ein bisschen näher einzugehen, diese Urkatastrophe in diesem Werk ist nämlich, dass der Verurteilte ja nicht seinen Vorgesetzten grüßt. Und das ist ja irgendwie absurd. Da kann man ja nur verlieren. Man kann nicht jede Stunde zum Offizier gehen und sagen, hier, hallo, ich bin da. Das ist komisch. Das ist, und dann kommt sofort die Strafe. Das ist doch. Das ist doch. Also weiß nicht, da ist doch so ein Ungerechtigkeitsempfinden in einem selber drin.
Ja,
Das ist eine.
du bist quasi immer, du bist schon schuldig.
Ja,
Du kannst nicht richtig
die
machen.
Schuld ist zweifellos. Das ist
Ja.
dann, vielleicht hätte es nochmal ein bisschen andere. Ich hätte gedacht, das ist immer so, ja, dazu komme ich nämlich jetzt. Diese Unfehlbarkeit der regierenden Instanz, dachte ich, dass diese Schuld ist zweifellos bedeutet. Aber weil du jetzt gesagt hast, man kann eigentlich nur verlieren, so. Man ist immer schuldig. Die Schuld findet man auf jeden Fall
Ich führe das
immer.
gleich nochmal aus. Ich führe das gleich
Ja,
nochmal
sehr
aus.
gut. Aber da das kommt sehr häufig in Kafkas Texten vor, in Das Schloss zum Beispiel oder in dem Prozess, so, wir haben Schuld und die regierende Instanz, die ist auf jeden Fall richtig, da wird nichts dran gerüttelt. So in der Art, die Obrigkeit ist nie falsch. Was wahrscheinlich so die Welt von Kafka vielleicht erklärt ein bisschen. Er dachte,
Ja.
oder das ist die Kritik daran, nee, es kann nicht sein, dass die Obrigkeit richtig liegt, weil was passiert, wenn die Obrigkeit richtig die Strafkolonie so oder zum Beispiel, weißt du, was ich meine? Genau, und daraus entwickelt sich diese Welt, in der die wir hier lesen. Und was ich ganz interessant finde, was ich gelesen habe, ist, dass das ein bisschen so Orwellsche Gedanken sind. So, wir haben hier Big Brother ein bisschen, der hat immer recht, ne? Das ist immer richtig so. Und man kann eigentlich nur falsch sein, weil die ganzen Regeln, die es gibt, da muss man irgendwann dagegen verstoßen. Also das geht gar nicht anders.
Okay. Also du hast jetzt Orwell hier reingebracht. Ich bringe jetzt gleich einen anderen Autor, an dem wir schon mal gesprochen haben, mit rein. Ich
Bin
beginne
ich
aber
gespannt.
erstmal damit, dass wir hier eine Technikbegeisterung haben, die die Unmenschlichkeit rechtfertigen soll, die hier herrscht. Weil sonst wird diese krasse Technik ja abgeschafft. Das passt sehr gut zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Vielleicht gerade zu dieser Futurismusbewegung, die ja im Ersten Weltkrieg oder vor dem Ersten Weltkrieg ja
Ja,
sehr populär war.
dieses Technik, wir Menschen sind besser als die Natur ein bisschen. Das finde ich immer so faszinierend an der Jahrhundertwende, dass diese Überheblichkeit, ich meine, Titanic ist ein so gutes Beispiel, nö, das ist unsinkbar, gut, das ist ein bisschen komplizierter
Ja.
als das, aber so dieser Gedanke, oh, das ist unsinkbar, Eisberg in der Natur kann uns nichts anhaben, ich finde, das ist so ein interessanter Gedanke, weil der so falsch ist, der ist so falsch und deswegen finde ich das was interessant.
Ja, dazu muss man aber sagen, also auch Technik rechtfertigt die Unmenschlichkeit nicht, diese Werte.
Nee.
Das wird hier auf jeden Fall festgestellt in diesem Text. Und ein weiterer Gedanke, wir haben ja hier einen Reisenden, der fragt sich immer, inwieweit darf er sich jetzt hier, der nicht mal Bürger dieses Landes ist, in diese fremden Angelegenheiten da eigentlich einmischen? Das wird die Frage auf, inwieweit gibt es zum Beispiel universelle Menschenrechte oder so etwas? Also quasi jetzt
Hans
hier.
Küng Weltethos?
Ja, wie auch immer. Also jetzt halt, ja, hatten wir, ja gut, Menschenrechte sind ja auch, gibt es ja auch Festgesetzte
Ja.
von der Ding. Also die
Aber
Offiziere
noch nicht zu
meinte.
dem Zeitpunkt. Also da
Nee,
hat sich das
nicht zu
erst
dem Zeitpunkt.
entwickelt.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg, oder?
Ja.
Ja. Auf jeden Fall hatten wir jetzt hier einmal das Schlechte quasi, das kann man nicht mal durch die Technik rechtfertigen. Und dann das Gute, darf man jetzt auch als Fremder für das Gute einstehen? Wie auch immer das sein, wie auch immer die Frage jetzt beantwortet werden müssen würden, der Reisende hier macht eigentlich nichts. Also der ist ja eigentlich komplett passiv. Der guckt ja nur die ganze Zeit zu
Ja.
und am Ende löst sich das dann irgendwie von alleine. Da
Ja.
könnte man jetzt sagen, du musst eigentlich gar nichts machen. Der Fortschritt löst das Alte sowieso ab. Es stand ja
Interessant,
auch schon,
ja.
bevor der Reisende da war, eigentlich fest, weil der Kommandant dagegen war, dass dieses Verfahren abgeschafft wird. Der Reisende war jetzt quasi nur so
Ein Katalysator.
ja, nur so der letzte, nur die Kirsche auf der Sahnetorte oder sowas, mit der
Der
vergessen hat, gar nicht.
Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt.
Richtig, ja, das ist viel besser. Das ist viel besser. Ja. Genau, und gleichzeitig, also jetzt haben wir hier einmal gut, schlecht und ist egal, weil sich sowieso alles mit dem Fortschritt zum Guten lösen wird.
Aber,
Aber
ja.
gleichzeitig haben wir jetzt aber auch diese Auflösung von diesem, es wird sowieso alles gut, indem wir jetzt diesen Kult und diese Prophezeiung haben. Also auch wenn die schlechten Zeiten vergangen sind, die Ideologie dahinter, beziehungsweise das Schlechte an sich, das vergeht nie. Also, wie du hast vorhin schon die Dialektik gemeint, quasi kommt es eigentlich nie zu einer Synthese, nur zu einer scheinbaren Synthese. Eigentlich haben wir immer noch gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht.
Also praktisch, dass wir Menschen immer noch die ganze Zeit schlecht sind, nur unsere Werte werden immer höher durch die Technik, durch unsere
Ja,
Zivilisation.
scheinbar höher.
Ja,
Scheinbar höher,
genau,
aber
scheinbar höher,
letztendlich
aber.
sind wir immer auf dieser Welle gut, schlecht, gut, schlecht irgendwie
Ja,
so.
okay.
Das habe ich da rein ein
Und
bisschen
so ein
reingesponnen.
feiner, so ein bisschen so ein feiner Grad. Es ist nur, ich glaube, es ist bestimmt auch irgendwie ein Zitat, sondern ein ganz feiner Grad trennt uns wieder von der Unmenschlichkeit, von der Barbarei ein
Ja,
bisschen.
genau. Und weil das eben diese Barbarei immer da ist, habe ich mir gedacht, also das, was ich daraus mitnehme quasi, es ist eigentlich egal, wie fortschrittlich wir sind, was für eine krasse Technik wir haben, was für eine krasse Ethik wir haben. Es wird immer das Schlechte geben und deswegen auch immer eine gewisse Schuld da sein. Also wir können nicht nur im guten Leben, egal wie wir uns anstrengen, egal was für krasse Technik wir entwickeln, wie auch immer, so wir können nicht, wir können nicht, wir können nicht im guten Leben, wir befinden uns immer in der Strafkolonie. Die Strafkolonie an sich ist ja auch schon, wenn du da drin bist, dann bist du verurteilt quasi. Also dann
Ja.
so Strafkolonie, was ist das überhaupt?
Da kann man, da ist die Schuld schon von vornherein festgestellt.
Ja, richtig. Oder, wie Dürrenmatt uns schon in seiner grandiosen Panne gezeigt hat, das ist nämlich der Autor, den ich jetzt einbringe, wir sind alle schuldig.
Aha. Ah, man findet Schuld irgendwo auf jeden Fall. Also
Genau,
man
genau.
ist es,
Also.
oder auch bei Richter und der Henker ist es ja egal, dass die Person nicht für das verurteilt wird, wofür sie, was sie gemacht hat, aber sie hat was anderes gemacht, wofür sie nicht verurteilt wird.
Ja.
Also man findet Schuld schon irgendwo. Das ist egal,
Richtig,
wie.
richtig. Also auch wenn wir uns gerade in so einer guten Phase befinden, die alte Ordnung, die auch wieder kommen wird wegen der Prophezeiung, die ist auch immer noch irgendwie da und wir haben
Ja.
heimliche Verehrung für den Kult, die ist nie weg. Also ich finde es sehr cool, du bist auf Orwell eingegangen. Gemeint, wir haben hier diese unfehlbare, immer anwesende Legislative oder wie auch immer
Ja.
Regierung. Und ich bin jetzt auf Dürrenmatt gegangen, wir sind eigentlich alle schuldig. Und letztendlich, das habe ich jetzt zu Dürrenmatt bezogen, aber das kann man jetzt auch auf Orwell beziehen, war mein Fazit so: Es ist zum Verrücktwerden und genauso endet ja auch oder überlegt in diesen Schlussfragmenten, dass diese Erzählung enden soll. Und ja, finde ich sehr
Ja,
cool.
das ist ein guter Absatz. Ich weiß nicht, sind wir verrückt geworden? Das ist die Frage, ne?
Vielleicht dann schon vorher, wenn wir solche Texte besprechen.
Oh ja, man muss verrückt sein, um diese Texte zu lesen.
Ich
Oder
würde
sie zu
sagen,
schreiben.
das war die heutige Folge. Ich war auf dem Balkon. Wir stellen uns jetzt noch ja, so ein bisschen eine Abschlussfrage, haben so eine kleine Diskussion zum Ende. Guten Appetit. Okay, ich möchte ein bisschen abrunden. Wir haben am Anfang geklärt, dass die Leute damals sehr verstört waren, dass die in Ohnmacht gefallen sind, dass sie hier ein Lüstling der Folter oder der Strafe, der Qualen in ihm gesehen haben. Ich möchte dich fragen, fandest du das denn wirklich so verstörend, wie wir jetzt hier am Anfang angeteased haben, dass das hier werden soll oder wie das andere Leute empfunden haben?
Ich fand ich jetzt nicht so sehr. Also ja, es ist sehr grausam und es ist sehr explizit detailliert beschrieben worden, aber muss ich, das ist 1916 mitten im Ersten Weltkrieg
Ja.
vorgetragen. Ist ein bisschen komisch, dass sie dadurch in Ohnmacht fallen. Also ich weiß nicht, also ja, Propaganda hat jetzt nicht alles von der Front gesagt und so weiter, aber ich meine, verstehst du, also ich verstehe, was ein bisschen mein Problem damit ist. Ich
Ja.
glaube, das wurde ein bisschen außerhalb der zu stark interpretiert oder also gesagt. Vielleicht ist es einfach so, dachten die sich, boah, jetzt nicht immer noch so ein Downer, wir haben gerade Krieg, so muss jetzt nicht sein. Machen wir lieber was Besseres oder was Schöneres, ne? Deswegen so in die Richtung. Oder wie fandest du es?
Vielleicht war das ja auch nur, die waren alle so geschockt schon die ganze Zeit, die waren so auf Spannung, dass das nur das Fass zum Überlaufen gebracht hat, der Text, und dass die dann eigentlich nicht nur wegen dem Text, sondern auch wegen den ganzen Umständen und vielleicht den Gedanken an irgendwelche, weiß ich nicht, Kinder von denen dann da in Ohnmacht gefallen sind. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass, also ich war da ja auch jetzt nicht so geschockt davon wie du, und ich muss sagen, ich war vor allem von der Verwandlung tausendmal mehr geschockt. Ich habe über die dann auch im Nachhinein noch nachgedacht und also das hat
Ich
mir irgendwie.
fand, ganz ehrlich, ich habe noch gar keine Meinung zu dem Stück gesagt. Ich
Ja.
fand das Stück auch nicht besonders gut. Ich fand es auch nicht besonders
Ja.
interessant. Das hat mich nicht so sehr gecatcht, muss ich
Dieses
sagen.
Nachdenken und so, das war hier alles nicht der Fall.
Nee,
Also.
das war so auch irgendwie super offensichtlich alles ein bisschen. Das war so, ja. Gut, nee, was
Ich
wolltest du
meine,
sagen?
wir hatten ja auch quasi ein Happy End, so.
Ja, stimmt, das
Jetzt irgendwie nicht
gibt
so
es bei Kafka
richtig.
nicht so häufig.
Jetzt irgendwie nicht so richtig, also es ist kein Happy End, aber
Ja,
es ist
der
jetzt.
Humanismus hat gesiegt. Ich glaube, da kann man langsam ein Kriegsspiel draus machen, so wie ich das dieses Wort, diese Folge gesagt habe.
Ja. Ja, also. Ja. Was hast du für eine
Okay,
Abschlussfrage?
okay. Stell dir mal vor, also rein hypothetisch, du würdest in einen Arbeitsurlaub gehen und würdest theoretisch ein Stück schreiben müssen wollen. Worüber
Ja.
würde es vielleicht gehen? Hast du
Also
irgendeine
erstmal ein Arbeitsurlaub, ich nenne es dann immer Producer Days, fahre ich nie alleine, sondern ich nehme immer gute Freunde mit. Und ich würde das über einen Restaurantbesuch in der
Ah.
großen Mauer schreiben.
Ah, okay,
Teaser.
interessant.
Teaser.
Tja.
Was wird es damit wohl auf sich haben?
Das frage ich mich auch. Boah,
Ne,
ich bin
verrat es
richtig
nicht.
gespannt, aber nee, kommt das, weiß nicht, da muss ich erstmal.
Sehr gut. Ja. Es wird sehr gut noch. Jetzt gerade wird es aber nicht besser mehr. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sein Konrad.
Und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.